Dankeschön, Herr Liesmann, danke Frau Ableitinger für die Einladung nach Hamburg. Ich habe mich sehr gefreut, hier meine neuesten fachdidaktischen Arbeiten vorstellen zu dürfen. Erstens freue ich mich unglaublich über dieses große Interesse an dem Fachdidaktikvortrag, aber natürlich auch darüber, mal in Wien sein zu dürfen, was ich auch weitlich ausnutze und jetzt bis Freitag hier bleibe, um mir Ihre schöne Stadt anzugucken. Ja, ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich möchte heute, das hat Herr Liesmann schon angedeutet, etwas sagen zum Zusammenhang von Fachdidaktik, angewandter Philosophie und den Philosophieren mit Kindern. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Vorher möchte ich gerne noch ein Handout verteilen. Also hier finden Sie zu allen drei Teilen meines Vortrags die wichtigsten Thesen. Das sind 50 Stück, ich hoffe, die reichen. Dann kriegen Sie noch eine Schulbuchseite, auf die ich mich gleich im Vortrag beziehen werde, aus dem Buch Weiterdenken. Ich weiß nicht, ob Sie das schon kennen. Ein Ethik-Philosophie-Schulbuch für Klasse 5 bis 7. In dem ich das Tierethik- und Umweltethik-Kapitel gemacht habe über Black Beauty. Auch dazu erzähle ich Ihnen gleich einiges. Und ein drittes Blatt, das ist kein echter empirischer Versuch im Sinne wissenschaftlicher Standards, sondern nur, wie ich vorsichtig sagen würde, ein kleiner empirischer Begleitversuch zu diesem Unterrichtsvorschlag mit Äußerungen von Kindern aus Klasse 6. Eines Gymnasiums in Dorsten, nur damit, falls wir überhaupt noch Zeit haben, nachher mal gucken können, was Kinder aus Kant so machen und was sie darüber denken, ob sie philosophische Zentralbegriffe kennenlernen sollen. Ja, vielleicht werden die Blätter kreisen zur Intention meines Vortrags und auch zu dem Vorgehen. Ein Ausgangspunkt der angewandten Philosophie ist ja die Reflexion außerakademischer Fragen und Problemfelder. Bei angewandter Philosophie geht es darum, welche Implikationen philosophische Fragestellungen für lebensweltliche Debatten haben und welcher Stellenwert ihre Lösungsangebote in pädagogischen, sozialen und politischen Diskursen einnehmen können. Aus meiner Sicht ist mir beim Forschen jetzt im Bereich der angewandten Philosophie aufgefallen, dass es eben deutliche Parallelen zu einem bestimmten Verständnis von Philosophie-Didaktik gibt, dem ich dann näher nachgegangen bin oder dem auch heute näher nachgehen werde. Ich möchte also das Potenzial einer sinnvollen Vernetzung von angewandter Philosophie, integrativer Philosophie-Didaktik, das bezieht sich auf ein Satz von Herrn Johannes Rohbeck, der diese Einführung in die Didaktik der Philosophie und Ethik geschrieben hat, und eben dem Philosophieunterricht aufzeigen. Diese Vernetzung kann nämlich, so glaube ich, zentralen Aufgaben heutiger Philosophiedidaktik besonders gut gerecht werden. Das sehen Sie hier auf der Folie. Sie kann erstens aufklärungsorientierte philosophische Bildung rechtfertigen und damit stark machen. Sie kann die Gestaltung philosophischer Bildungsprozesse an verschiedenen Orten der Bildungspraxis, auch der Politik, didaktisch gut begründen. Und sie kann, so glaube ich, das Philosophieren mit Kindern konzeptionell untermauern, das ja zum Teil immer noch angefragt wird, ob man das denn wirklich Philosophieren nennen muss. Denn ich glaube, das Wichtige an der philosophischen Bildung beteiligten Ebenen in dieser Vernetzung systematisch miteinander verbinden lassen. Das lässt sich an drei Begriffen zeigen, die Sie auch auf dem Handout finden, die aus meiner Sicht eben die zentralen Verbindungslinien darstellen. Das ist zum einen die Problemorientierung, das heißt der Lebensweltbezug der angewandten Philosophie und Fachdidaktik. Der zweite Punkt ist das Ziel, kritisches Orientierungswissen zu vermitteln. Also die Kompetenz zu philosophischer Reflexion. Und drittens, das behaupte ich jetzt mal ganz kühn, da muss ich aber weiter forschen, der Kohärentismus im Sinne eines Verfahrens zur Rechtfertigung von Urteilen, Problemlösungen und Praxisentscheidungen. Und diese Verbindungslinien sind mir aufgefallen, da wir sowohl angewandte Philosophie, wie gesagt, als Profil in Münster ausbilden, als auch einen Forschungsschwerpunkt Philosophieren mit Kindern und gerne möchten, schauen möchten, was die systematische Vernetzung als Potenzial birgt. Meiner Ansicht nach sind diese Begriffe, diese drei, die Sie auf dem Handout auch gesehen haben, in drei Hinsichten relevant, nämlich einmal einer politischen, angewandte Philosophie und bestimmte Art von Philosophieunterricht wollen mehr Demokratie, Pluralismus, bürgerschaftliche Orientierung. Es ist interessant in einem systematischen Sinne, das werden Sie nachher noch hören, nämlich zur Profilierung dessen, was überhaupt angewandte Philosophie sein soll. Und eben fachdidaktisch, einmal theoretisch, da man fachdidaktische Ansätze gut begründen kann, und vor allen Dingen aber auch bildungspraktisch zur Gestaltung von Lernprozessen, wenn das stimmt, was ich gleich behaupten werde. Ich werde dazu folgende Schritte machen. Im ersten großen Teil geht es eben um das Vernetzungspotenzial, also das ist jetzt quasi der theoretische Vorbau. Dazu werde ich im Einzelnen kurz vorstellen, was ist integrative Philosophiedidaktik, welches Potenzial hat sie, was ist überhaupt angewandte Philosophie, welches Potenzial hat sie und was, wie ist die Vernetzung? Ja?
Entschuldigung, das kann man die Folien irgendwie online abrufen oder so?
Das können wir irgendwie, wenn Sie damit einverstanden sind, ja.
Ja.
Wenn Sie auch sonst Fragen haben oder Kommentare, Sie dürfen mich gerne unterbrechen, ne, oder auch zwischendurch eingreifen. Als zweites möchte ich dann vorstellen, weil ich glaube, das hatte ich ja schon gesagt, dass man das Philosophieren mit Kindern auf dieser Basis sehr gut begründen kann und auch als echtes Philosophieren auszeichnen. Und da möchte ich Ihnen ein Beispiel vorstellen. Ich weiß nicht, ob Sie den Kinderbuchklassiker kennen. Es war eins meiner Lieblingskinderbücher, als ich so in der Klasse 5 war. Black Beauty von Anna Sewell, sage ich nachher noch zu, und Ihnen zeigen an einer Beispielseite wenigstens, wie man über Tierethik philosophieren kann mit Kindern, und sollten wir dann noch Zeit haben, einen kleinen Ausblick, was heißt das alles für empirische Unterrichtsforschung im guten Sinne, wenn man sie denn überhaupt für wichtig hält, auch das ist ja umstritten. Also zum ersten Punkt, integrative Philosophiedidaktik. Konsens besteht ja, so glaube ich, in der fachdidaktischen Debatte darin, dass Unterricht problemorientiert sein muss. Problemorientierung bedeutet, dass die Deutungsangebote und Lösungsvorschläge der Philosophie nicht um ihrer selbst willen vermittelt werden, also nicht um des Sachwissens willen, sondern im Interesse lebensweltlich relevanter Fragestellungen. Diese müssen mit Alltagserfahrungen und existenziellen Grunderfahrungen der Lernenden, also der Schüler und Schülerinnen, verbunden werden und an ihrem Orientierungsbedürfnis ansetzen. Auch der Ansatz von Johannes Robeck, die integrative Philosophiedidaktik, betont diese Problemorientierung des philosophischen Unterrichts. Integrativ steht hier im Moment einfach nur für angemessene Orientierung an der Wissenschaft Philosophie. Ja, was das dann heißen kann, zeige ich gleich noch. Der Robeck, und darüber diskutierten wir auch am Telefon, argumentiert gegen ein reduziertes Schulfach Ethik und erst recht gegen Konzepte von Moralerziehung und begründet in der Tradition der kritischen Theorie, dass aufgeklärter Philosophieunterricht zum kritischen Selberdenken erziehen muss. Philosophieunterricht, der eben wirklich Kritikfähigkeit und Denkorientierung fördern will, kann nicht Wissen vermitteln oder die Philosophiegeschichte historisierend aufgreifen, sondern muss in diesem Sinne problemorientiert gestaltet werden. Dazu soll sich der Unterricht an der gesamten Philosophie, und ich schlage eben vor, besonders an der angewandten Philosophie, ausrichten. Denn in Fragen der praktischen Orientierung können wir heute ohne die wissenschaftliche Philosophie in ihrem gesellschaftlichen Bezug nicht nachdenken. Nur die Philosophie, und zwar die theoretische wie die praktische, kann als Bezugswissenschaft mit ihrer Tradition, mit ihren Methoden, den notwendigen Standard der Problematisierung und Begründung von Unterrichtspraxis gewährleisten. Diese Integrationsforderung von Johannes Robeck ist aus meiner Sicht also keine allgemeine Plattitüde, sondern wirklich ein wichtiges systematisches Erfordernis. Das, was die Philosophie zu bieten hat, Begriffsklärung, Analyse von Argumenten, Arbeit mit Modellen, Aktualisierung philosophiegeschichtlicher Positionen, all das muss als kritisches Orientierungswissen im Sinne der Bildungsintention, die man dann verfolgt, fruchtbar gemacht werden für die Praxis. Philosophie als Wissenschaft muss also in diesem Sinne angemessen mit der Lebenswelt der Lernenden verbunden werden. Und hier, finde ich, hat Herr Robeck einen interessanten Vorschlag gemacht für die, er nennt das Übertragung von der Wissenschaft auf die Unterrichtspraxis, schlägt er das Verfahren der Transformation vor. In dem Verfahren der Transformation wird die wissenschaftliche Philosophie nicht im Unterricht abgebildet, also klein gearbeitet und deduktiv aufgenommen. Noch werden die Unterrichtsinhalte konstitutiv allein aus der Unterrichtspraxis gewonnen. Vielmehr werden im Rahmen einer, wie er das nennt, Strategie des didaktischen Diskurses auf pragmatische Weise Auswahl und Modifikation des Übertragenen bestimmt. Wir werden sicher danach darüber diskutieren, ob das gut zu Ende gedacht ist oder nicht, aber ich glaube, die Idee ist interessant, denn unter Transformation ist jetzt ein Verfahren zu verstehen, die verwendeten Theoreme je nach praktischem Erfordernis und der konkreten Lernsituation auszuwählen und zu modifizieren. Aus didaktischer Perspektive wird also die akademische Philosophie nach Unterrichtspotenzialen sozusagen durchforstet. Hat mir gut gefallen, wir Didaktiker sind also Förster und Försterinnen dessen, was wir unterrichten wollen. Wie das Gefundene eingesetzt wird, wird immer auch vom Unterrichtskontext bestimmt. Und das stelle ich dann eben gleich zur Diskussion. Das Verrohungsargument in Klasse 6 verstehen von Kant heißt eben was anderes als das Verrohungsargument von Kant in Stufe 12 verstehen. Nur es anders zu verstehen heißt nicht, es ist nicht philosophisch gehaltvoll, sondern es ist eben anders. Mich erinnerte dieses Verfahren der Transformation eben an den Kohärentismus in der angewandten Ethik. Kohärentistische Begründungsmodelle favorisieren ja ein Hin und Her zwischen der Ebene der normativen Theorie, also Utilitarismus, Kants Transzendentalphilosophie, und eines übergeordneten Prinzips, Nützlichkeit, kategorischer Imperativ, spezifischen Prinzipien und dann der Anwendungssituation. Die Geltung einer Aussage wird im kohärentistischen Vorgehen aus ihrer systematischen Stellung in einem Überzeugungssystem mit sehr verschiedenen Begründungsebenen, sozusagen durch ein Netz vieler wichtiger Perspektiven und durch ein gut begründetes Netz hergeleitet. Hier orientiert man sich an Rawls, vielleicht kann ich dazu, wenn Bedarf ist, nachher mehr dazu sagen. Sicherlich muss das Verfahren dieser Transformation und die integrative Philosophiedidaktik noch systematisch weiter ausgearbeitet werden. Ich glaube aber, dass die kurze Skizze schon zeigt, dass die kohärentistische Vorgehensweise sinnvoll ist, denn sie ist dynamisch und konzeptionell. Es geht um individuelle und kollektive Bildungsprozesse und um ein Verständnis von Wissenschaft, das in einem mir sehr sympathischen Sinne eben angewandt ist. Entwickelt man das Modell weiter, kann man relevante Kategorien für Philosophie- oder Ethikunterricht an allen Lernorten, würde ich sagen, jetzt ganz kühn für alle Altersstufen gewinnen. Sie erlaubt nämlich einen systematischen Pluralismus und, wie Herr Rubeck immer sagt, eine fröhliche Vielfalt in der Gestaltung von Bildungsprozessen, ohne dass die Begründung unwissenschaftlich, unsystematisch oder beliebig würde. Jetzt die andere Seite. Was ist angewandte Philosophie? Das ist ja noch eine relativ neue Disziplin. Die angewandte Ethik ist schon ziemlich etabliert, die angewandte Philosophie noch nicht. Soviel ich weiß, gibt es nur einen Lehrstuhl in Bremen von Frau Borchers eingenommen zur angewandten Philosophie. Ich weiß nicht, gibt es in Österreich einen Lehrstuhl? Auch nicht. Und ja, eine kleine Initiative von Münster ausgehend, die sich auch im Bereich der theoretischen Philosophie jetzt vorwagt. Sie gewinnt aber angesichts aktueller und drängender Probleme neue Aktualität und kann durchaus als prosperierender Teilbereich der Philosophie eingeschätzt werden. Dabei ist ganz wichtig, geht es nicht um die Verkündung oder Popularisierung philosophischer Lehren, noch um schnell hinausgehauene oder kurzatmige Stellungnahmen zu politischen Themen, sondern angewandte Philosophie sieht es als ihre Aufgabe an, die kritische Bewertung von Wissensansprüchen in der modernen Gesellschaft zu stärken. Sie will die Öffnung der rein wissenschaftlichen oder akademischen Beschäftigung mit Philosophie hin zu Fragen der Orientierung anderer Wissenschaften, aber vor allen Dingen auch der Öffentlichkeit durch Philosophie. Ja, ich sage das jetzt so kühn, soweit ich weiß, wie gesagt, gibt es Frau Beuchers, Herrn Scholz und Herrn Hardy, die vor allen Dingen hier aktiv sind, die würden aber alle meine These hier unterschreiben, also das bin nicht nur ich. Es geht also um die Reflexion lebensweltlich relevanter Fragestellungen für eine nicht-philosophische Öffentlichkeit. Diese angewandte Philosophie will, genauso wie die Fachdidaktik, ausdrücklich problemorientiert sein. Schlüsselthemen der modernen Gesellschaft, wie zum Beispiel der Umgang mit neuen Techniken, aber auch eben, was ist eigentlich ein Experte, wodurch zeichnet sich ein Experte aus, wie sollten Laien Experten begegnen oder zur Aussagekraft von Zeugnissen, sind Fragen, die in der angewandten Philosophie verhandelt werden. Ihr Anspruch ist es, in kritischer Absicht philosophische Grundlagenreflexion mit der Analyse, Reflexion und Kommentierung aktueller öffentlich relevanter Themen zu verbinden. Angewandte Philosophie will ihr inhaltliches und methodisches Know-how, also sämtliche analytisch-hermeneutischen Möglichkeiten und die Expertise, die sie hat, in öffentliche Diskussionen einbringen, um die Orientierungsfunktion kritischer Philosophie auszufüllen. Auch hier, habe ich schon gesagt, umfasst kritisches Orientierungswissen Kategorien der theoretischen wie praktischen Philosophie. Ziel ist es, Selbstaufklärung, kritische Urteilskompetenz und Reflexionskompetenz von Bürgern und Bürgerinnen zu fördern. Noch sind die angewandten Philosophen da nicht so weit, falls sie nach Modellen fragen oder Konzepten, wie das gehen soll, aber der erklärte Wille ist da, weil man aus Sicht des angewandten Philosophen es ebenso mit Bildung zu tun hat wie eben in der Schule. Auf der einen Seite ist der Fokus primär auf die Ausbildung von Individuen gerichtet und auf der anderen Seite geht es eher um kulturelle Bildung und um Formen des Philosophierens in der Öffentlichkeit. Wir stellen fest, und das haben Sie ja eben schon wunderbar skizziert, dass das Potenzial innovativ ist und auf Seiten der Laienöffentlichkeit, sage ich jetzt mal, auf sehr großes Interesse stößt. Denn der Bedarf an Orientierung in Politik und Kultur ist ebenso groß wie der Bedarf an Orientierung des Individuums in den Phasen seines Bildungserwerbs. Angewandte Philosophie ist, das können Sie sich vorstellen, genauso wenig wie es die angewandte Ethik war, unumstritten. Ihr Profil ist noch viel zu unscharf, Ihre Methodik ist noch nicht ausgearbeitet, besonders der Begriff der Anwendung ist umstritten. Dazu möchte ich jetzt auch nicht so viel sagen, wenn es da Bedarf ist, können wir das in der Diskussion machen. Es werden da, so hat Frau Borchers letztes Jahr in Münster vorgestellt, 3 Modelle diskutiert, die nennen sich das Kaskadenmodell, das Flickenteppichmodell und das interaktive Modell. Die entsprechen, sage ich jetzt, ich hoffe, die Wissenschaftstheoretiker hauen mich nicht grob den Modellen aus der angewandten Ethik, nämlich dem Deduktivismus, dem Kontextualismus und eben dem Kohärentismus. Also einmal von der Theorie auf die Praxis schließen, andererseits von der Praxis ausgehend Forschung betreiben oder eben ein sinnvolles Hin und Her zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung. Frau Borchers selber sagt, und mir scheint das plausibel zu sein, dass das interaktive Modell, das eben dem kohärentistischen Vorgehen entspricht, am wirksamsten ist. Es bindet sich auch methodisch an den Kohärentismus, philosophische Prinzipien, Methoden und Theorien, die in der akademischen Grundlagenforschung oder der angewandten Philosophie entwickelt wurden, werden eingesetzt, um lebensweltliche Fragen zu reflektieren. Auch das Modell des Kohärentismus in der angewandten Philosophie ist noch unterbestimmt. Ich glaube aber, eine konzeptionelle Verbindung mit der integrativen Philosophiedidaktik, wie ich sie im ersten Teil vorgestellt habe, könnte auch für eine adäquatere Bestimmung des Modells der angewandten Philosophie sorgen. Diese Vernetzung kann nämlich den Metadiskurs über die Methoden der angewandten Philosophie fördern. Sie kann vor allen Dingen Verfahren des Philosophierens in der Öffentlichkeit begründen und implementieren helfen. Insofern jetzt nochmal, kann man das sehen? Die Vernetzungsmöglichkeiten sehen Sie hier nochmal in diesem Netzwerk. Ja, auf der Ebene 1, angewandte Philosophie, liefert quasi Kategorien des kritischen Orientierungswissens. Die integrative Philosophiedidaktik im Sinne von Herrn Robeck sieht dieses Angebot, akademische angewandte Philosophie, kann diese transformieren und beide zusammen gewinnen dann sozusagen auf Ebene 2 eine Fundgrube von Inhalten, philosophischen Methoden, die man in der Bildungspraxis für verschiedene Altersstufen dann einsetzen kann. Das Schöne ist, es lassen sich Anknüpfungspunkte für das Philosophieren in der Öffentlichkeit, aber aus meiner Sicht eben auch für das Philosophieren mit Kindern gewinnen und begründen. Denn grundsätzliche philosophische Fragen nach der Erkenntnis von Wirklichkeit, nach der Aussagekraft von Medien oder nach dem richtigen Umgang mit Tieren beschäftigen auch junge Menschen und deuten, denken, argumentieren können sie auch, wie sie wahrscheinlich alle letzte Woche ja auch schon bestätigt haben. Und das stelle ich jetzt mal. Weiß ich, gibt es dazu vielleicht Fragen oder Kommentare, die Sie unbedingt schon loswerden wollen?
Ihre Frage? Ja. Und zwar die angemessene Übertragung. Was bedeutet angemessen in diesem Kontext?
Also angemessen orientiert an dem, was Philosophie als Wissenschaft bietet, im Abgleich mit dem, was die Kinder in der Altersstufe dann lernen sollen, können, also in diesem kohärentistischen Hin und Her zwischen Wissenschaft und der konkreten Lerngruppe, die sie vor Augen haben.
Aber da gibt es noch keine konkreten Modelle, um diese Angemessenheit zu beurteilen?
Nee, das ist sozusagen genau der Stand von heute. Ne? Ich zeige Ihnen jetzt auf, was es leisten könnte, wenn ich diese Arbeit oder jemand von Ihnen in Zukunft weiterführen könnte. Ne? Also jetzt wirklich mal an einzelnen Bildungsinhalten aufzuzeigen, wie das geht. Und das würde ich jetzt gerne an Black Beauty dann mal machen. Also es ist aber nur ein Vorschlag. Also von Herrn Robeck gibt es im Grunde nur diesen Modellvorschlag Transformation. Der hat ja dann vor allen Dingen, das wissen Sie wahrscheinlich, Denkrichtungen der Philosophie daraufhin überprüft, welche Methoden sie liefern, Phänomenologie, Hermeneutik und so weiter. Ich glaube aber, dass man eben auch andere Medien, Inhalte und alles Mögliche aus diesem Vorgehen gewinnen kann. Und deswegen behaupte ich jetzt mal, Dieter Birnbachers Thesen zur Tierethik lassen sich alle in Black Beauty wiederfinden. Das ist wunderbar in Black Beauty aufgearbeitet, was Herr Birnbacher für eine angemessene Ethikreflexion für wichtig hält, und zwar für Klasse 5 bis 6.
Das ist die erste Zeit, die gehört bei uns.
So, Sie haben die Seite vor sich liegen, hoffentlich auch. Ich sage erst noch ein paar Sätze zu dem Buch. In dem Buch Black Beauty von Anna Sewell, das ist ungefähr 110 Jahre alt, also ein echter Klassiker, wird die Geschichte des schwarzen Hengstes mit dem Namen Black Beauty erzählt. Das ist nicht der Serienheld, ja, der dauernd tolle Abenteuer besteht und Menschen rettet, denn den gab es auch mal, sondern dieser Black Beauty ist ein ganz normales Arbeitspferd, und die Biografie sozusagen und der Leidensweg dieses Pferdes wird in diesem klassischen Jugendkinderbuch erzählt. Es scheint wieder attraktiv zu sein, weil es das jetzt im Omnibus Verlag ganz neu zu kaufen gibt. Und es erzählt sozusagen die Leidensgeschichte. Anna Sewell war selbst Tierpflegerin und hat das Buch eigentlich geschrieben für Pferdepfleger, die zu grausam mit ihren Tieren umgegangen sind aus ihrer Sicht. Es wurde dann aber sehr schnell vor allen Dingen von Kindern gelesen, insbesondere von Mädchen. Das werden Sie wahrscheinlich auch gleich kritisieren, das spricht Mädchen an, aber die Jungs vielleicht nicht so. Schauen wir mal, wie geht es im Moment um die sozusagen tierethischen Implikationen, die da drin stecken. Black Beauty wird also glücklich geboren natürlich auf einer schönen Wiese, hat sehr viel Platz und alle Freiheiten, muss aber bald von seinem guten Besitzer verkauft werden und gerät dann in die Fänge skrupelloser Menschen. Sein Leiden ist ausweglos, bis er am Ende seines Lebens ein artgerechtes Zuhause findet. Das Kinderbuch wirft, finde ich, wirklich alle wichtigen Fragen der Tierethik, die sich zum Beispiel Dieter Birnbacher rekonstruiert hat, auf. Also es geht um den moralischen Status von Tieren, es geht um die Frage, darf man Tiere nutzen, es geht darum, darf man Tiere essen und darf man Tiere töten. Also all diese zentralen Fragen findet man in dem Buch. Deshalb lässt es sich gut an die Lebenswelt von Kindern anbinden und liefert literarische Textauszüge, die jetzt, und das ist dann angemessene Vermittlung, ne, mit philosophischen Kürzestexten, philosophischen Methoden und so weiter, Nachtexten, wie die meisten Didaktiker das ja nennen, und weiteren Medien verbunden werden. Wissen Sie, was Nachtexte sind?
Ja.
Okay. Zentrale Problemstellungen und Diskussionslinien werden hier in einem narrativen Text aufgegriffen und dann eben mittels des Verfahrens der didaktischen Transformation für das Philosophieren mit Kindern fruchtbar gemacht. Ich möchte das jetzt an einer Doppelseite zeigen, wer Interesse hat. Ich habe hier nachher, können Sie das dann noch mitnehmen, auch eine Übersicht zu den ganzen Problemstellungen des Kapitels und zu den zentralen Begriffen, die die Kinder lernen. Das sind dann eben zum Beispiel die Frage, was unterscheidet Tiere vom Menschen? Müssen Tiere dem Menschen immer gehorchen? Haustiere und Zootiere, ist das legitim, Tiere zur Unterhaltung zu halten? Und so weiter. Eine ganz schöne Seite finde ich auch noch, je nachdem wie viel Zeit wir haben, können wir da drauf gucken, wie das Raubtier, so der Mensch. Ist es erlaubt, Tiere zu erlegen? Fragezeichen, wo wir versucht haben, auch den naturalistischen Fehlschluss in Klasse 6 schon zu vermitteln. Das Ganze, muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, ist aus einem Autoren-Schulbuch-Projekt von vielen Kollegen entstanden. Das heißt, wie gesagt, weiterdenken, jeder hatte die Verantwortung für einen Schwerpunkt und ich eben für die Tierethik. So, das ist jetzt die Schulbuchseite. Bitte Sie mal da drauf zu gucken. Gesundheit. Es wurde versucht, die Fragestellung oder wie man dann eben ja auch sagen kann, Problemorientierung altersgerecht zu formulieren. Hier geht es um den moralischen Status von Tieren und das haben wir dann eben genannt, erst der Mensch, dann das Tier? Fragezeichen. Diese Seite fängt dann an mit einem Auszug aus Black Beauty, der diese Frage eben aufwirft. Black Beauty sieht, wie ein anderes Pferd eine zu schwer beladene Kutsche einen Berg hinaufziehen kann und eine Dame sagt dann eben, dass das nicht legitim ist und bringt folgendes Argument vor. Wir haben kein Recht, einem Tier ohne irgendeinen Grund Leid zuzufügen. Wir nennen sie dumme Viecher, weil sie nicht reden können, aber bloß weil sie uns nicht sagen, wie es ihnen geht, weiß das nicht, dass sie nicht auch leiden können. Also das Argument der Leidensfähigkeit wird hier über das Kinderbuch eingeführt. Dann haben wir eben versucht, in einem Nachtext das Verrohungsargument von Kant, das Mitleidsargument von Schopenhauer und das Leidensfähigkeitsargument von Bentham in einem Zitat von Singer, das ist ja etwas unglücklich, von der Quellenlage für die Kinder so umzuschreiben, dass das verständlich ist. Sie lernen also drei wichtige philosophische Argumente aus der Tierethik kennen und bekommen noch für die Sicherung sozusagen die Begriffsvermittlung, was ist anthropozentrische Perspektive oder eine anthropozentrische Position und was ist eine pathozentrische Position.
Ja. Aber ist das nicht auch eine rechtliche Frage, soweit ich weiß, sind die Tiere im Recht nur Sache ohne Gefühle? Also die gelten ja als Sache, ne? Da fängt ja das Problem an, dass es rechtlich schon keine Möglichkeiten gibt, dass Tiere auch Gefühle zugesprochen werden.
Mhm. Das stimmt, aber hier ist jetzt sozusagen auf dieser Seite die ethische Perspektive im Vordergrund und eben für uns die zentralen oder drei paradigmatische, wie wir ja immer sagen, ethische Argumente, ne? Ganz unabhängig von der rechtlichen Frage.
Ja, das hängt ja eng zusammen miteinander.
Gut, wir können ja gleich noch diskutieren, ne? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, aber hat mit der ethischen Frage jetzt nichts direkt zu tun, sondern ist dann ein zusätzlicher Aspekt. Also von der Philosophie als Wissenschaft, behaupte ich jetzt hier, lernen die Kinder drei zentrale Argumente und zwei wichtige Zentrismen aus der angewandten Ethik kennen und damit echte Fachphilosophie. Sicherlich werden sie das Verrohungsargument von Kant und was das dann heißt, die Moralität im Verhältnis zu anderen wird verletzt, nicht im Vollsinn verstehen. Aber das, glaube ich, ist auch nicht wirklich nötig, wenn Sie den Kern des Verrohungsarguments von Kant verstehen. Und das tun Sie, wie Sie gleich auf der dritten Seite dann nachlesen können. Die Gegenstände des Unterrichts, das sehen Sie jetzt hier, ne, die Argumentstrategien und die Zentrismen werden altersgerecht organisiert. Verschiedenste Medien, literarischer Textauszug, philosophische Kurztexte werden so miteinander kombiniert, dass die Kinder echtes Philosophieren betreiben, wenn sie diese Fragestellungen durcharbeiten. Und das sind im ganzen Kapitel 10 solcher Fragestellungen. Ein so konzipierter Unterricht, glaube ich, ermöglicht eine lebensweltlich orientierte, altersgerechte und systematisch durchaus anspruchsvolle Reflexion philosophischer, hier tierethischer Fragen. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? 50 Minuten, ne? Gibt es dazu jetzt direkt schon Fragen oder Kommentare? Sonst würde ich noch kurz auf den dritten Teil eingehen und dann können wir diskutieren. Also ich konnte jetzt keine empirische Begleitstudie machen. Ich wollte aber darüber nachdenken, ob das sinnvoll ist, an so ein Projekt von Philosophieunterricht empirische Forschung anzuschließen und habe dann einfach eine Freundin gebeten, mit ihren Schülern und Schülerinnen das mal auszuprobieren, vor allen Dingen auch diese Seite. Was man, glaube ich, sinnvoll anschließen könnte an empirischen Aspekten, sind hier auch kurz genannt. Man könnte zunächst mal die Voreinstellungen der Kinder zum Umgang mit Tieren ermitteln. Am Ende der Reihe kann dann evaluiert werden, ob der Unterricht zur Förderung reflexiver Strukturen und zur differenzierten Urteilsbildung geführt hat. Zweitens kann überprüft werden, ob die Reflexionsniveaus von Schülerinnen und Schülern, die man natürlich jetzt noch definieren müsste, durch diese philosophischen Kurztexte positiv beeinflusst werden können. Zum Beispiel der Textauszug von Kant. Es kann evaluiert werden, ob die Nachtexte und die didaktischen Reduktionen wirklich geeignet sind, philosophische Kompetenzen zu fördern. Hier kann man eben so ein bisschen, finde ich, an den letzten beiden Sätzen vielleicht von Sophia und Johanna sehen, dass sie einiges vom Verrohungsargument von Kant verstanden haben. Wenn Sie nochmal gucken, Sophia sagt im letzten Drittel: Im Gegensatz zu den Tieren ist uns bewusst, was wir tun. Die Tiere werden von uns grausam behandelt, was wir gegenseitig nicht tun würden. Es wird aber gedacht, es sind ja nur Tiere. Durch die grausame Behandlung, die jetzt schon Normalität ist, wird das Mitgefühl und Mitleiden immer weniger und das Verhältnis zu den Tieren auch. Durch die grausame Behandlung wird unser Verhältnis immer schlechter und härter. Das war jetzt Johanna, ne? Nicht Sophia, entschuldige. Sophia, wenn man bei den Tieren, wenn man Tiere grausam behandelt und es ignoriert und kein Mitgefühl hat, so hat man später mit keinem mehr Mitgefühl. Dadurch hat man später gar nichts Gutes und vielleicht auch nichts Nützliches mehr in sich. Die Aufgabenstellung war hier übrigens nicht wie auf der Seite, sondern schreibt den Text um mit euren eigenen Worten. Was sind sozusagen die zentralen Aussagen? Man kann natürlich empirisch überprüfen, ob die Werkzeuge des Denkens und Argumentierens, wie zum Beispiel der naturalistische Fehlschluss, dazu führen, dass Schüler und Schülerinnen differenzierter argumentieren können. Vielleicht nur dazu, weil das Spektrum auch so breit ist und das so nett ist, ganz kurz Luisa, Christine und Lars auf der rechten Seite ihres dritten Blattes. Die Kinder wurden gefragt, ist das gut und wichtig, dass ihr die Begriffe anthropozentrische und pathozentrische Positionen kennenlernt oder nicht? Da sagt Luisa, ja, weil ich finde, dass man sich mit den Fachbegriffen besser ausdrücken kann. Man weiß sofort, was gemeint ist. Wenn man die Begriffe anwendet, muss man auch wissen, was sie bedeuten. Christine, einerseits ja, andererseits nein, weil man muss sich die Fachbegriffe ja auch einprägen. Aber man kann auch andere Wörter benutzen, die wir verstehen. Dann muss man es auch nicht erklären. Hat sie ja auch irgendwie recht. Oder Lars, ich finde es sehr wichtig, weil man so klar sagen kann, wie man zur Tierquälerei steht. Und das Ganze nicht umständlich umschreiben muss. So kann man klar sagen, was man denkt. Also einerseits wirklich schon das Bewusstsein dafür, dass diese Arten von Begrifflichkeiten präziser sind und das Denken klarer auf den Punkt bringen können. Bis dahin, ja, muss man denn solche schwierigen Wörter benutzen, wenn man die Dinge auch anders deutlich und gut verständlich machen kann. Die Leistungsfähigkeit verschiedener Methoden für die Förderung von philosophischen Kompetenzen kann natürlich auch kritisch evaluiert werden. Grundsätzlich müssen Kriterien und Instrumente adäquate Modellierungen darstellen, die aus meiner Sicht Multikausalität und Komplexität von Lernprozessen auch berücksichtigen. Ich weiß ehrlich gesagt, unter uns gesprochen, nicht wirklich, da sage ich jetzt hinter verschlossener Tür, ob das geht, aber wir müssen es ja machen und auch der Philosophieunterricht soll empirisch ausgewertet werden und es gibt allererste vorsichtige Ansätze dazu. Ich weiß das immer noch nicht so genau, wie das geht. Auf jeden Fall müssen solche Forschungen, glaube ich, qualitative Studien sein, die weniger output-orientiert sind, sondern eher input-orientiert und überprüfen, ob die Medien und so weiter geeignet sind, den gewünschten Bildungsfortschritt wirklich zu erreichen. Ja, also Übersetzung, was heißt Förderung tierethischen Urteilsvermögen, muss dann in solche Parameter übersetzt werden, die zur Besserung des Unterrichts beitragen und nicht sozusagen Checklisten der Schüler und Schülerinnen Antworten beurteilen lassen. Vielleicht ist auch hier eine Kultur kohärentistischer Interaktion das einzig Sinnvolle. Wirklich fruchtbar ist wohl nur, wenn Lehrer, empirisch forschende Erziehungs- und Sozialwissenschaftler und Philosophiedidaktiker und Lehrende in den Praxisfeldern zusammenarbeiten. Auch hier liegt eine Aufgabe zukünftiger Philosophiedidaktik, ebenso wie darin, Modelle für das Philosophieren über lebensweltliche Fragen in der Öffentlichkeit zu begründen und auch zu implementieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.